Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Heute mit Britta Mersch. Wie wollen wir in Zukunft lernen und was sollen wir lernen? Das sind Fragen, über die wir heute diskutieren hier im Bildungsmagazin. Denn der Branchenverband Bitkom, der gibt auf einer Bildungskonferenz Einblicke in die Lernformate der Zukunft, also in die digitale Bildung. Und die Bundesminister Bettina Stark-Watzinger und Christian Lindner wollen die finanzielle Bildung in Deutschland stärken und haben heute erklärt, wie das gelingen soll. Zwei Themen jetzt bei uns. Future Skills, intelligente, tutorielle Systeme, smarte Bildungsräume. Das alles sind Begriffe, an die wir uns wohl gewöhnen müssen. Denn das Lernen der Zukunft ist auch digital und findet statt mit künstlicher Intelligenz. Da sind sich viele Fachleute sicher und sehen da auch großes Potenzial. Ganz nebenbei können Lehrkräfte mit digitalen Werkzeugen auch entlastet werden. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt vor dem Hintergrund des aktuellen Lehrkräftemangels. Wohin die Reise geht, das zeigt der Branchenverband Bitkom seit gestern auf einer zweitägigen Bildungskonferenz. Ann-Kathrin Jeske hat sie für uns besucht.
Caro Aschemeyer weiß noch ganz genau, wie das war. Vor einer Klasse voller Schülerinnen und Schüler im Alter von 11 bis 17 Jahren aus verschiedenen Ländern zu stehen, die alle ein Ziel haben, Deutsch lernen, aber ganz unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen.
Ich habe damals selbst in einer Willkommensklasse gearbeitet. Und wenn man dann auch noch Personalmangel hat und nur mit Büchern arbeiten kann, ist das ein riesiges Problem. Weil wenn man gleichzeitig erstmal noch junge Menschen alphabetisieren muss und dann auf allen Niveaustufen gleichzeitig unterrichten soll, dann hat man überhaupt keine Möglichkeit, auch nur irgendwem gerecht zu werden.
Aschemeyer gründete deshalb 2019 das Startup Deutschfuchs. Das ist eine Lernsoftware, mit der Schülerinnen und Schüler Deutsch als Fremdsprache lernen können. Das läuft selbstständiger ab als in einem regulären Kurs, sodass die Lehrkraft mehr Zeit für die Schülerinnen und Schüler haben soll, die konkrete Fragen haben. Ein Markt, der wächst.
Welcome to Area 9, the leader in adaptive learning systems.
Aus Fehlern lernt man? Das gilt jetzt auch für Mathe. Mit den interaktiven Mathebüchern von Betamax übst du am Computer oder Tablet.
Area 9, Lyceum und Betamax sind zwei weitere Unternehmen auf dem Markt. Sie gehen mit ihrer Lernsoftware noch einen Schritt weiter. Die Software arbeitet mit einer künstlichen Intelligenz, lernt also selbst dazu, während die Schülerinnen und Schüler mit dem Programm arbeiten. So sollen die sogenannten intelligenten tutoriellen Systeme Lernende nicht nur auf Fehler hinweisen, sondern immer besser erklären, wo genau es noch hakt. Arndt Kwiatkowski von Betamax.
Dann laufen Sie nicht in Sacklassen. Sie werden unterstützt. Nach jeder Eingabe bekommen Sie eine Rückmeldung. Das System sorgt dafür, dass Sie in der Bearbeitung von Aufgaben Aha-Momente haben, indem Sie didaktisch sinnvolle Hinweise bekommen, an was Sie denn denken können, um ein Problem zu lösen.
Eine Hilfestellung, die normalerweise die Lehrkraft übernimmt. Könnte Software künftig Lehrkräfte ersetzen? Ulrike Kress, Direktorin vom Leibniz-Institut für Wissensmedien, glaubt das nicht. Gerade soziale Kompetenzen und Austausch im Unterricht könnten Softwares nicht kompensieren. Doch für die Professorin ist digitales Lernen angesichts des Fachkräftemangels eine Option, ohne die das Bildungssystem künftig möglicherweise gar nicht mehr auskommen kann.
Wenn es Lehrerkräftemangel gibt, in dem Ausmaß, wie er erwartet werden kann, können wir uns da nicht drauf zurückziehen, sondern müssen eigentlich sagen, können wir diese digitalen Medien nicht sehr viel stärker noch uns überlegen, wo kann die Lehrkräfte entlasten und wo kann auch ein kleiner Ersatz stattfinden. Könnte ein Unterricht aussehen, wo eine Lehrkraft 2, 3 Klassen parallel macht.
2, 3 Klassen parallel unterrichten, nach Entlastung für Lehrkräfte klingt das nicht. Die Studienlage zu den verhältnismäßig neuen selbstlernenden Systemen, wie erfolgreich Schülerinnen und Schüler also mit ihnen lernen, ist außerdem noch am Anfang, erklärt die Bildungsforscherin Rebecca Lazaridis von der Universität Potsdam. Erste Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass vor allem lernstarke Schülerinnen und Schüler profitieren, lernschwächere eher nicht. Lazaridis fordert deshalb,
dass wir datengestützte, evidenzbasierte Unterrichtsentwicklung brauchen, also nicht irgendwas, was passiert, sondern Dinge, die wirklich evidenzbasiert sind, die uns zeigen, was einen Mehrwert hat es für Lernende, wer profitiert davon, in welcher Hinsicht.
Nur auf dieser Grundlage könne entschieden werden, wo und in welchem Ausmaß solche Software zum Einsatz kommt. Aktuell ist das sehr unterschiedlich. Das Matheprogramm von Betamax beispielsweise wird in Hamburg schon an der Hälfte der weiterführenden Schulen eingesetzt. Im Bundesdurchschnitt aber nur an etwa jeder 10. Schule. Wie gut das klappt, hängt aus Sicht von Geschäftsführer Arndt Kwiatkowski von 2 Faktoren ab. Lehrkräfte müssten geschult und von der Idee überzeugt sein. Und dann brauche es noch die entsprechende Ausstattung. Laptops, Tablets, WLAN. Und da hakt es an vielen Schulen noch immer.
In der Diskussion um eine zeitgemäße Bildung drehen wir uns nicht nur um moderne Lernformate. Es geht auch immer um die Frage, was Schülerinnen und Schüler eigentlich lernen sollen. Die beiden Bundesminister Christian Lindner und Bettina Stark-Watzinger, beide FDP, wollen zum Beispiel die finanzielle Bildung stärken. Und zwar nicht nur bei Schülerinnen und Schülern, sondern auch bei Erwachsenen. Und dafür wollen sie eine nationale Finanzbildungsstrategie entwickeln. Das ist ein großes Wort und was dahinter steckt, das haben sie heute Mittag bekannt gegeben und mein Kollege Manfred Götzke hat zugehört. Herr Götzke, wo sehen die beiden Ministerien denn im Moment den großen Nachholbedarf?
Ja, im Grunde überall. Lindner und Stark-Watzinger sagen, der Stand der finanziellen Bildung sei in Deutschland einfach viel zu gering und Deutschland da nicht so gut aufgestellt wie zum Beispiel andere OECD-Länder. Was dazu führt, dass sowohl junge als auch ältere Menschen einfach schlechte oder falsche finanzielle Entscheidungen treffen, wenn es um Altersvorsorge, um Geldanlagen, aber auch um Handyverträge geht.
Und deshalb lassen, wie ich glaube, Millionen Menschen in Deutschland einfach Chancen liegen, haben eine nicht so gut aufgestellte Altersversorgung, lassen sich irgendwie abziehen beim Handyvertrag, treffen Anlageentscheidungen, von denen vielleicht die Anlagevermittler mehr profitieren als sie selbst und so weiter und so fort. Und das möchten wir gerne durch finanzielle Bildung einfach abstellen und die Menschen in die Lage versetzen, bessere Entscheidungen für sich zu treffen.
Ja, und Lindner und Stark-Watzinger sagen, bei der finanziellen Bildung geht es auch um Chancengerechtigkeit, denn heute findet die finanzielle Bildung vor allem zu Hause statt, aber eben nicht bei jeder und jedem gleich.
Was passiert halt gerade bei denen, wo vielleicht es auch darauf ankommt, dass man gut anlegt, weil man sich's nicht leisten kann, irgendwie unkluge Entscheidungen zu treffen, da passiert es nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass finanzielle Bildung durch das ganze Leben sich zieht. Und deswegen ist es ein Teil der Allgemeinbildung.
Ja, und für Lindner ist das Ganze auch ein Thema, das hat er als Anekdote vorhin erzählt, weil sein Projekt der Aktienrente, die er ja plant, sein Ministerium, so schlechte Presse bekommen hat und auch viele Bundestagsabgeordnete von Grünen, aber auch von den Linken, die verteufelt haben, die bräuchten seiner Meinung nach auch mehr und bessere finanzielle Bildung.
Gibt es denn da jetzt schon ganz konkrete Pläne, wie das aussehen soll in Zukunft?
Naja, sagen wir mal so, nationale Bildungsstrategie scheint da etwas hochgegriffen zu sein. Konkret wollen die beiden Ministerien ein Portal zur finanziellen Bildung online stellen, wo dann Wissens- und Lernangebote zu dem Thema einfach bereitgestellt werden, und zwar zielgruppengerecht und auch im Sinne des lebenslangen Lernens, sagt Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger.
Wissen, das dann auch über den Lebensweg hinweg geht. Also ein 17-Jähriger, der eine Ausbildung macht, hat sicher eine andere Fragestellung und braucht andere finanzielle Bildung als eine alleinerziehende Mutter oder als eine Karrierefrau. Insofern muss es auch für ganz verschiedene Zielgruppen eben zugänglich sein.
Und man will da das Rad auch nicht neu erfinden, sondern eher unter dem Bundesadler, wie Lindner sagt, gute, hochwertige Angebote eben auf diesem Portal zusammenstellen.
Jetzt sind das ja viele Themen, die uns im Alltag immer wieder begegnen. Jetzt könnte man denken, dass es da doch schon eine Reihe von Angeboten gibt. Ist es nicht so?
Das ist in der Tat so. Es gibt viele Angebote, zum Beispiel von der Bundesbank, die heute bei der Veranstaltung dabei war, von Bildungsinitiativen wie dem Bündnis Ökonomische Bildung Deutschland, aber auch von unabhängigen Influencern, die Wissen auf TikTok für junge Leute bereitstellen. Da war heute zum Beispiel der Finfluencer Kamir Barbar von Teaching Finance dabei und der macht auf TikTok oder Instagram Kurzvideos, in denen er eben Wissen über Aktien, über Inflation oder insgesamt zu Geldanlagen zusammenstellt.
Wir setzen da ganz, ganz viel Arbeit und auch Recherche rein. Wie können wir Videos so aufbauen, dass sich die Zielgruppe auch angesprochen fühlt und sieht, was haben die eigentlich davon? Wie können die das anwenden und so auch wirklich im echten Leben auch anwenden und damit auch Chancengleichheit für alle erreichen? Weil finanzielle Bildung wird größtenteils im Elternhaus weitergegeben. Man muss wirklich ganz, ganz weit vorne auch anfangen bei vielen, weil dieses Wissen einfach nicht weitergegeben wird.
Ja, und seine Videos, die könnten dann wohl auch künftig auf dem Portal der Ministerien stattfinden, sozusagen proofed by Bundesregierung.
Noch ganz kurz, natürlich müssen auch die Lehrkräfte ins Boot geholt werden. Wie sieht es denn da aus in der Lehrerbildung beim Thema finanzielle Bildung?
Ja, das ist natürlich entscheidend bei dem Thema. Die muss verbessert werden. Das sagen sowohl die beiden Ministerinnen als auch der Verband Ökonomische Bildung. Die fordern, dass da mehr passiert in der Lehrerausbildung und dass Finanzbildung auch in allen Bildungsplänen der Bundesländer stattfindet. Aber das müssen natürlich dann die Kultusministerinnen und Minister der Länder entscheiden. Da haben Lindner und Stark-Watzinger nicht so viel zu melden.
Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger und Bundesfinanzminister Christian Lindner haben heute erklärt, wie die finanzielle Bildung gestärkt werden kann. Danke für die Informationen, Manfred Götzke. Ein eigenes Unternehmen aufzubauen, das wünschen sich viele. Doch so ein Vorhaben erfolgreich umzusetzen, das ist gar nicht so einfach. Denn mit einer zündenden Idee alleine ist es ja nicht getan. Gründerinnen und Gründer brauchen eine stabile Finanzierung, auch eine Vermarktungsstrategie. Und sie müssen dann auch überlegen, wie teuer ein Produkt oder eine Dienstleistung sein kann. Das sind viele organisatorische Fragen und die können große Hürden darstellen, die Projekte dann auch zum Scheitern bringen. Und das tut dann manchmal auch ganz schön weh. Auf den Fuck-Up-Nights in Bonn erzählen Gründerinnen ganz ehrlich von geplatzten Träumen. Stefan Kern war dabei.
Für Jennifer Mastroianni aus Wesseling bei Köln war die Eröffnung eines Geschäfts für Brautkleider ein Jugendtraum. Vor rund 3 Jahren hat sie ihr Unternehmen gegründet, erzählt die blonde 33-jährige Frau auf der Bühne im Digital Hub in Bonn. Ein Ort, wo gewöhnlich Gründerinnen und Gründer beraten und gefördert werden. Mit viel Herzblut hat sie die Brautkleider verkauft.
Dann am 24.02. letzten Jahres war Kriegsbeginn der Ukraine. Ja, was soll ich sagen? Ich habe alle Brautkleider aus der Ukraine bezogen und hatte keine Geschäftsgrundlage mehr.
Der Hersteller der Brautkleider war von einem auf den anderen Tag abgetaucht, erzählt sie.
Ich musste ja allen Bräuten das Geld zurückbezahlen. Also ich musste ja alle, die bestellt hatten, ich musste die ja alle komplett ausbezahlen. Und da wusste ich, das kann ich mir finanziell, also erst die Pandemie, wo man ja schon finanziell am Ende war in unserer Branche, konnte ich mir das auch nicht mehr leisten.
Die junge Unternehmerin versucht mit Nebenjobs ihr Geschäft noch am Laufen zu halten. Doch sie kann ihre Miete nicht mehr zahlen und muss aufgeben. Auch junge Gründerinnen und Gründer, die weder von Pandemie noch vom Krieg betroffen sind, stellen oft fest, dass Gründen nicht ganz einfach ist, sagt Eiko Gerten, der regelmäßig junge Startups am Digital Hub betreut.
Es braucht auch Ausdauer und häufig gehen Gründer ran, haben eine gute Idee, sind euphorisch, legen los und stellen dann eben fest, naja gut, es gibt doch immer wieder Probleme hier und da. Ja, auch das kommt immer wieder vor, dass Gründern der Atem ausgeht.
Auch die 32-jährige Alexandra Zingeni aus St. Augustin hatte eine gute Idee. Sie wollte eine selbst konzipierte Rätselbox auf den Markt bringen. Eine kleine Holzkiste, auf der mit einem Laserdrucker Rätsel eingebrannt sind. Wer sie löst, findet in der Kiste ein Geschenk. Sie zeigt ihr voll ausgereiftes Produkt stolz vor dem Publikum.
Ihr seht, das sieht alles gut aus. Das sieht gar nicht aus nach Fuck-up. Das sieht gar nicht aus nach Scheitern. Aber ich dachte, ich habe was richtig Cooles und ich kann richtig Geld damit machen. Bis ich festgestellt habe, alleine gründen ist scheiße.
Jan Klein arbeitet auch beim Digital Hub, hat selbst Erfahrung im Gründen und er rät grundsätzlich von einer Start-up-Alleingründung ab.
Solo-Gründer oder Solo-Gründerin, würde ich sagen, ist immer schwierig, weil man muss sich auch jeden Tag selber motivieren, hat nicht jemand anderen, der einen genauso pusht. Also wenn ich gründen würde, ich würde es immer gemeinsam mit einem Team machen.
Alexandra Zingeni stellt fest, die Idee und die Begeisterung für die Rätselbox,
dass das einfach nur ein ganz kleiner Teil vom Unternehmertum ist und das Ding auf den Rest eigentlich nicht haben möchte. Das Thema Vermarktung, das Thema Produktion, das Thema Pricing, das Thema Backoffice, Steuern, Anmeldung, Unternehmensform. Dieses reine Thema, ich gründe ein Unternehmen und habe dann Rechte und Pflichten, das habe ich völlig blockiert.
Eine Erfahrung, die die meisten Gründerinnen und Gründer durchmachen, erzählt Jan Klein aus langjähriger Erfahrung in der Begleitung von Startups.
Weil erstmal hat man seine Idee und möchte da voller Elan starten. Und dann sehen wir hier, dass nach und nach diese Fallstricke oder Probleme sich auftürmen.
Alexandra Zingeni entschließt sich schließlich gegen die Gründung ihres Unternehmens. Und die ganze Arbeit, die sie reingesteckt hat und das viele Kopfzerbrechen, sie bereut es nicht.
Ich habe ganz viel gelernt. Also für mich, ich benutze den Begriff Scheitern in meinem aktiven Wortschatz überhaupt nicht. Für mich ist der Fuck-up an der Stelle die Tatsache, dass es mich nicht loslässt und dass ich halt sage, hätte, wäre, wenn.
Aus der Erfahrung heraus ist Scheitern Teil eines Prozesses, ein erfolgreiches Unternehmen zu gründen, sagt Jan Klein.
ich glaube, die allerwenigsten schaffen es mit der ersten Idee, können aber dabei so viel lernen und so viel mitnehmen, dass es dann bei der zweiten deutlich besser läuft und die Erfolgswahrscheinlichkeit einfach hochgeht.
So ging es am Ende auch für Jennifer Mastroianni aus. Nachdem sie ihren Laden geschlossen hatte, fragten immer wieder ehemalige Kundinnen an, Änderungsarbeiten an ihren Brautkleidern vorzunehmen. Das Nähen brachte sie sich während der Pandemie selbst bei. Und jetzt betreibt sie erfolgreich ein Geschäft für Änderungs- und Näharbeiten an Hochzeitskleidern.
Ich gehe jetzt mal ganz schnell was essen oder ich muss jetzt echt mal los oder ich habe gerade überhaupt keine Zeit. Das sind Sätze, die wir häufig hören oder sagen, denn viele von uns hetzen von einem Termin zum anderen immer im Blick, was wir als nächstes erledigen müssen. Mal durchatmen, eine Pause machen, achtsam sein, das kommt bei vielen von uns zu kurz. Dabei lohnt es sich, eine bewusste Pause zu machen, zum Beispiel eine Meditation für mehr Achtsamkeit. Denn die entspannt nicht nur, sondern die kann auch die Leistungsfähigkeit dauerhaft verbessern. Das zeigt eine neue Studie vom Wissenschaftszentrum Berlin. Die Verhaltensökonomin Dr. Mira Fischer hat sie in einem internationalen Forschungsteam durchgeführt. Guten Tag, Frau Fischer.
Guten Tag.
Was war denn der Anlass für diese Studie?
Der Anlass für die Studie war, dass wir wissen, dass Meditation sehr positiv sich auf das Wohlbefinden auswirkt. Dazu gibt es schon sehr viele Studien. Was wir halt nicht wissen, ist, wie sich das auf akademische Leistungen auswirkt. Und das haben wir in dieser Studie untersucht.
Aber ist das nicht auch ein Widerspruch, dass man einerseits sagt, wir wollen zur Ruhe kommen und andererseits schaut man wieder, wie wird man leistungsfähiger, also wieder das zur Leistungsverbesserung nehmen?
Genau, das ist in gewisser Weise ein Widerspruch und wir sehen das auch in unserer Studie. Wir sehen nämlich, dass tatsächlich Meditation kurzfristig sogar die Leistung verringern kann, aber langfristig die Leistung verbessert.
Vielleicht können Sie erstmal die Studie beschreiben. Also wie sind Sie denn da vorgegangen?
Wir haben an der Universität zu Köln Studierende zu einem 8-wöchigen Kurs in Achtsamkeitsmeditation eingeladen. Der hat einmal in der Woche stattgefunden. Wir haben dann zufällig von den interessierten Studierenden einige ausgewählt, die dann auch einen Platz bekommen haben. Die anderen waren unsere Kontrollgruppe. Wir hatten insgesamt 102 Plätze zu vergeben und dann eine größere Anzahl an Studierenden, die in unserer Kontrollgruppe waren. Wir haben beide Gruppen jeweils befragt vor dem Meditationskurs und nach dem Meditationskurs. Außerdem hatten wir Informationen über die Noten, die Studierenden vor dem Meditationskurs und direkt nach dem Meditationskurs sowie ein halbes Jahr danach erworben haben.
Und dieser Meditationskurs selbst, wie ist der abgelaufen? Also was waren das für Übungen?
Die Studierenden haben einmal in der Woche eine Stunde sich getroffen mit einem Meditationslehrer in kleinen Gruppen und haben da gelernt, ihre Gefühle zu beobachten, ihre Gedanken zu beobachten, ohne sich von diesen so mitreißen zu lassen und jedes Mal, wenn das passierte, zurückzukehren zu ihren Gedanken, also ihren Geist zur Ruhe zu bringen.
Das heißt, dass man so gegen die Angst angeht, gegen Nervosität angeht oder was macht dann diese Meditation auch aus?
Also man geht nicht gegen Angst an, sondern man lernt, die einfach da sein zu lassen, also ohne sich in sie hineinzusteigern. Und man hat immer wieder als Anker den Atem. Man kehrt immer wieder zum Atem zurück, also zur Atembeobachtung oder auch zur Beobachtung des Körpers. Das heißt, man holt sich immer wieder zurück ins Hier und Jetzt.
Und das ist dann auch, was das Achtsame ist, weil diesen Begriff benutzt man ja immer, Achtsamkeit. Aber was steckt genau dahinter?
Also in dem Fall meint es, dass man sich sehr bewusst ist über das, was man gerade fühlt und denkt, über das, was man gerade wahrnimmt. Also es bezeichnet eigentlich so eine Metafähigkeit, also die Fähigkeit zu wissen, was ich gerade denke und fühle und davon auch Abstand nehmen zu können.
Jetzt haben Sie gesagt, Sie wollten auch herausfinden, wie sich das auf die Leistungsfähigkeit auswirkt und haben gesagt, zunächst kam es zu einem Leistungsabfall. Wie lässt sich der erklären?
Also unsere Erklärung ist, dass die Studierenden, weil sie dort eine neue Praxis gelernt haben, die haben zum Beispiel auch gelernt, besser sich um sich zu kümmern, mehr auf ihren Schlaf zu achten, dass das wie eine Investition ist, die erstmal die Studierenden von ihrem Lernen vielleicht ablenkt, weil es die Prioritäten verschiebt, die sich aber auszahlt längerfristig, weil sich dann Konzentration verbessert und weil man nachhaltig das Wohlbefinden steigert und damit dann auch die Leistung.
Das heißt, das konnte man schon sehen, dass wirklich die Noten besser wurden.
Genau. Also wir hatten ja die Studierenden zufällig zugeordnet zu unserer Treatment-Gruppe, die den Kurs gemacht hat, und der Kontrollgruppe, die nicht gemacht hat. Und diese Gruppen waren vor dem Kurs gleich, die hatten die gleichen Noten. Und direkt nach dem Kurs hatten zunächst die Studierenden in der Cheating-Gruppe schlechtere Noten als die in der Kontrollgruppe. Ein halbes Jahr später hatten sie aber deutlich bessere Noten.
Setzt das denn voraus, dass dieses Training, sage ich mal, diese Achtsamkeitsübungen, dass die weitergemacht werden, oder hat wirklich dieser 8-wöchige Kurs gereicht?
Wir gehen davon aus, dass es wichtig ist, das regelmäßig zu machen. Also was wir auch gesehen haben, ist, dass wir stärkere Effekte auf Studierende gesehen haben, die wirklich auch zu Hause geübt haben. Das war auch Teil der Aufgabe. Die sind einmal die Woche in den Kurs gegangen und die sollten auch jeden Tag 15 Minuten selbstständig üben und hatten dazu auch Tonaufnahmen der Meditationslehrer, wo die geführte Meditationen eingesprochen hatten, die sie dann machen konnten.
Würden Sie dann auch sagen, da steht jeder selbst in der Verantwortung, sich dann selbst um sich zu kümmern? Oder lässt die Studie auch Rückschlüsse zu für Institutionen, also für Hochschulen, für Unternehmen, wie man mit diesem Thema Achtsamkeit umgeht?
Was wir sehen, ist auch, dass Motivation eine große Rolle spielt und dass es wichtig ist, regelmäßig auch selbst zu üben. Das ist ähnlich wie dem Fitnessstudio. Wenn man da nur einmal hingeht, dann ist man hinterher noch nicht fitter. Also das ist etwas, was man ganz regelmäßig üben muss und was man wirklich selber machen muss. Und was wir wissen ist zum Beispiel, gab jetzt eine große Studie in England mit einigen tausend Schülerinnen und Schülern. Und was dort festgestellt wurde, ist, dass diejenigen, die regelmäßig dann auch geübt haben, auch davon profitiert haben, dass aber die meisten Schüler eben nicht motiviert waren zu üben und dass die deswegen auch gar nicht profitiert haben davon, dass ihre Lehrerinnen und Lehrer ihnen Achtsamkeitsmeditation beigebracht haben. Die eigene Motivation spielt eine ganz große Rolle dabei.
Also, wie so oft, man muss es selbst wollen, dann bringt's auch was. Mira Fischer vom Wissenschaftszentrum Berlin forscht zum Thema Achtsamkeit und sie hat herausgefunden, dass regelmäßige Übungen nicht nur das Wohlbefinden, sondern auch die Leistungsfähigkeit steigern. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und das war Campus und Karriere für heute. Ich bin Britta Mersch. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.